Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Staatsoberhaupt gratulierte dem neuen tschechischen Ministerpräsidenten. Regierungschef sprach mit dem aserbaidschanischen Präsidenten. Außenminister sieht den Schutz der Menschenrechte als Pfeiler des Friedens an. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini hat am Dienstag dem Chef der tschechischen Partei ANO Andrej Babiš zu seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten gratuliert. Wie er erklärte, hatten die Tschechische Republik und die Slowakei schon immer starke Bindungen, die auf gegenseitigem Verständnis beruhen. Man freue sich darauf, dass Babiš die Zusammenarbeit stärken und eine bessere Zukunft für die Beziehungen beider Nationen und ihrer Bürger sichern wird. Der tschechische Präsident Petr Pavel wird das von Babiš vorgeschlagene Kabinett am kommenden Montag ernennen. Der Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in der Slowakei ist ein sehr wichtiges Signal in den bilateralen Beziehungen und ein Schritt zur Stärkung des Bündnisses beider Länder. Dies erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nach seinem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef am Dienstag. Sie sprachen über die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im Energiesektor. Fico bezeichnete Aserbaidschan als einen wichtigen Partner bei der Diversifizierung der Gasquellen und Transportwege. Diese Aufgabe sei im Zusammenhang mit dem Plan REPowerEU noch wichtiger geworden, dessen Ziel es ist, die Einfuhr von russischem Gas in die EU bis Ende 2027 zu stoppen. Erörtert wurden auch eine Kooperation in der Verteidigungsindustrie und eine Zusammenarbeit der Streitkräfte bei militärischer Ausbildung, Training und Übungen. Der Schutz und die Durchsetzung der grundlegenden Menschenrechte gehören zu den wichtigsten Grundpfeilern der internationalen Ordnung und des friedlichen Zusammenlebens, sagte der slowakische Außenminister Juraj Blanár anlässlich des Tages der Menschenrechte am heutigen Mittwoch. Er ruft zur konsequenten Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf. Wie der Ressortchef erklärte, hat sich die Slowakei als UN-Mitgliedstaat aktiv für den Schutz der Menschenwürde und die Durchsetzung der Grundrechte und Freiheiten aller Menschen eingesetzt. Das Außenministerium trage durch sein regelmäßiges Engagement in multilateralen Foren bei Verhandlungen sowie durch Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Programme zur Verbesserung der Menschenrechtslage in der Welt bei. Die Slowakei wolle ihre Stimme im Rahmen des UN-Sicherheitsrats stärken, wo sie sich um einen nichtständigen Sitz für die Jahre 2028-2029 bewirbt. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Es werde nicht mehr möglich sein, die Behörde, die für den Schutz von Whistleblowern zuständig ist, dazu zu missbrauchen, bestimmte Personen zu decken und ihnen zu helfen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Dies sagte der slowakische Innenminister Matúš Šutaj-Eštok am Dienstag nach der Verabschiedung des von seinem Ressort vorgelegten Gesetzes. Das Amt zum Schutz der Hinweisgeber hatte in der Vergangenheit unter anderem dem Innenministerium eine Geldstrafe von 90.000 Euro auferlegt. Grund dafür war, dass Ressortchef Šutaj-Eštok nach seinem Amtsantritt mehrere Beamte vorübergehend suspendiert hatte, obgleich sie dem Schutz für Hinweisgeber unterstanden. Die neue Norm ermöglicht die Umwandlung des Amtes zum Schutz von Hinweisgebern in ein neues Amt zum Schutz der Opfer von Straftaten und der Hinweisgeber auf gesellschaftlich schädliche Handlungen. Das Innenministerium erklärte, dass die neue Regelung die Aufgabenbereiche für Opfer von Straftaten und Hinweisgeber unter einer Institution zusammenfasst. Dadurch würden Voraussetzungen für einen sofortigen und koordinierten Schutz gefährdeter Personen geschaffen. Der Entwurf regelt auch die Überprüfung des Schutzes im Rahmen von Straf- und Verwaltungsverfahren. Der Staatsanwalt oder die Verwaltungsbehörde werden somit verpflichtet, während der Gewährung des Schutzes fortlaufend zu überprüfen, ob der qualifizierte Hinweis, auf dessen Grundlage die Gewährung von Schutz beschlossen wurde, die Voraussetzungen für die Qualifizierung erfüllt und in gutem Glauben gegeben wurde. Wäre dies nicht der Fall, würde die Entscheidung über die Gewährung des Schutzes aufgehoben. Oppositionsparteien kündigten an, sich an das Verfassungsgericht zu wenden. Sie verweisen auf einen möglichen Widerspruch zur slowakischen Verfassung sowie zum europäischen Recht und fordern das Staatsoberhaupt auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Der SAS-Abgeordnete Andrej Dostal sagte: Die Regierungskoalition Fico verliert jegliche Hemmungen. Am internationalen Antikorruptionstag hat sie ein offensichtlich korruptionsförderndes Gesetz verabschiedet. Sie hat die Debatte zweimal verkürzt und den Abgeordneten nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Vorbehalte zu äußern. Dieses Gesetz ist schlecht. Es ist auch nach der Verabschiedung des Änderungsantrags von Tibor Gašpar schlecht. Alle wesentlichen Probleme bleiben darin bestehen. Eine unabhängige Behörde wird abgeschafft und ihre Vorsitzende gefeuert. Dadurch wird die Unabhängigkeit dieser Institution in Frage gestellt. Der Schutz der Hinweisgeber sowie der Opfer von Straftaten wird geschwächt und es wird möglich sein, einen bereits gewährten Schutz zu prüfen. Das Amt zum Schutz von Hinweisgebern stellte in seiner Stellungnahme fest, dass sowohl das Schutzniveau als auch das Vertrauen der Menschen in das Whistleblower-Schutzsystem erheblich geschwächt würden. Die Behörde bedauert, dass die Parlamentarier die Warnungen dutzender Experten und internationaler Organisationen, darunter der EU-Kommission und der Europäischen Staatsanwaltschaft, die auf die negativen Auswirkungen des neuen Gesetzes hingewiesen hatten, nicht berücksichtigt haben. Die Regierung wird mit dem Staatsoberhaupt die beschlossene Abschaffung der Behörde und deren Umwandlung in ein neues Amt konsultieren, sagte der HLAS-SD-Abgeordnete Peter Kmetz. Er ist der Ansicht, dass die Slowakei mit der EU-Kommission, die Vorbehalte gegen das Gesetz hat, einen Kompromiss erzielen wird. Ich denke, dass die Anforderungen der Kommission eingearbeitet wurden. Das haben wir auch beim Strafgesetz gesehen, das verhandelt wurde. Dann haben sich die Wogen auch in Richtung Brüssel geglättet. Also wird dies ein ähnlicher Prozess sein. Die Pressestelle der Präsidentschaftskanzlei teilte mit, dass sich das Staatsoberhaupt gründlich mit der verabschiedeten Regelung vertraut machen und innerhalb der verfassungsmäßigen Frist entscheiden wird. Das Gesetz soll am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nun begrüßen wir Sie zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. An den Reglern sitzt heute Tonmeister Abdul Arut und am Mikrofon begrüßt Sie Kerstin Jakubik. Am vergangenen Wochenende verstarb eine beliebte slowakische Prosa-Autorin, Journalistin, Drehbuchautorin, Dramaturgin und Kommentatorin, die besonders für ihren Humor bekannt war. Aus diesem Grund wollen wir ihr einen Beitrag widmen. Danach soll es um die geplanten Konsolidierungen gehen. Hier also unsere heutigen Themen. Olga Feldekova, das Zusammenleben ist harte Arbeit. Die Konsolidierung aus der Sicht der Wissenschaft. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Begegnungen.
Am 6. Dezember verstarb die slowakische Prosa-Autorin, Journalistin, Drehbuchautorin und Dramaturgin Olga Feldekova im Alter von 82 Jahren. Mit ihrem Schaffen, ihren witzigen wie auch tiefgründigen Texten und Kommentaren bereicherte sie auch das Programm des slowakischen Rundfunks. Mit der ihr eigenen Betrachtungsweise und dem Gefühl fürs Thema benannte Olga Feldekova Alltägliches, Werte und menschliche Geschichten. Immer wenn es notwendig war, äußerte sie sich bereitwillig zu verschiedenen öffentlichen Themen und das mit Offenheit, Ernst, Respekt, aber auch mit Humor. Beim slowakischen Rundfunk war sie zuletzt kurz vor ihrem 80. Geburtstag zu Gast und sprach mit unserer Kollegin Darina Mikolaschowa über ihre Arbeit, ihre 5 Kinder und ihre Ehe. Ihre Ehe mit dem Schriftsteller Lubomir Feldek, mit dem sie über 60 Jahre verheiratet war, und ihre Kinder waren ihr sehr wichtig, was sich auch in ihren Büchern niederschlug. So entstand etwa das Kinderbuch »Dnes vam hrame v zlatom rame«, »Heute spielen wir euch im goldenen Rahmen«, das sie zusammen mit ihrem Ehemann verfasst hatte.
Dann schrieb ich Märchen für ein Mädchen, als meine Töchter klein waren. Ich erzählte ihnen Geschichten vor dem Einschlafen, meistens im Dunkeln. Da konnte ich nicht vorlesen, denn ich wollte ja, dass sie einschlafen. Also musste ich mir Geschichten ausdenken. Und wenn sie eingeschlafen waren, dann beeilte ich mich, diese Geschichten aufzuschreiben, damit ich sie nicht wieder vergesse. Heute sind sie groß und ich erzähle meinen Enkeln Geschichten. Da ist es mir aber auch schon passiert, also bei meinem Enkel in Prag, dass ich ihm eine Geschichte erzählte und er plötzlich sagte, »Weißt du, du könntest jetzt endlich mal einen Moment still sein. Wir müssen nämlich schlafen.«
In den 70er Jahren schrieb sie mehrere Kinderbücher, später auch einige für Erwachsene, doch dann wurden es immer weniger.
Wissen Sie, ich habe in meinem Mann eine so große Konkurrenz, dass es wirklich eine Schande wäre, wenn ich mich da noch um irgendetwas bemühen würde. Er ist da einfach nicht zu übertreffen. Außerdem reicht es völlig, dass er unserer Familie beschert wurde.
Dabei würde allein die Geschichte, wie sich Olga und ihr Mann kennengelernt haben, Stoff für einen ganzen Roman hergeben. Als er damals um ihre Hand anhielt, soll er gesagt haben, dass, wenn sie ihn heiratet, sie mitten in der Wohnung auf einem Tisch stehen würde und ihr Leben lang nichts mehr tun bräuchte. Aber ganz so ist es dann doch nicht gekommen.
Versprechen werden versprochen, aber auf den Tisch warte ich heute noch. Aber was unser Kennenlernen angeht, ich war gerade 16 Jahre alt und mein Mann kam zu meiner Geburtstagsfeier zusammen mit Jan Johannides. Ich hatte sie nicht eingeladen und war deshalb sehr überrascht. Wir sitzten uns und bei dieser Gelegenheit hielt er um meine Hand an. Er war 7 Jahre älter als ich und kam mir damals schon wie ein alter Herr vor. Als er mir also diesen Heiratsantrag machte, dachte ich mir, dass ich ja gut erzogen sei und man älteren Menschen nicht widersprechen soll. Also sagte ich ja, und so war es dann geschehen.
Diese Ehe hielt ihr Leben lang, über 60 Jahre. Deshalb fragten wir sie natürlich auch nach dem Rezept für eine so dauerhafte Beziehung.
Wissen Sie, so ein Zusammenleben ist harte Arbeit. Man muss einfach aushalten und wenn man aushält, ist es gut. Das Rezept für eine glückliche Ehe kenne ich nicht. Ich denke, dass es darauf ankommt, wie viel Glück man hat. Ich hatte Glück und habe ausgehalten. Nun hoffe ich, dass es auch weiterhin klappt. Nicht, dass sich mein Mann noch irgendwann überlegt, dass er mich nicht mehr haben will.
Ein Vorbild für eine gute Ehe boten ihr dabei auch ihre Eltern, obwohl da das Rezept für die perfekte Ehe ganz anders aussah.
Mein Vater war Rechtsanwalt und lebte in Bratislava und meine Mutter war Lehrerin in der Region Orava. Sie hatten also eine interessante Ehe und beide lobten sich das sehr. Nicht jedem würde das zusagen. Als ich dann heiratete, ging ich noch zur Schule und meine Mutter hatte die Idee. Wenn du fertig bist mit der Schule, kommst du wieder zurück hierher in die Orava. Dein Lubomir kann in Bratislava bleiben und dann werdet ihr genauso eine großartige Ehe haben wie wir.
Doch Olga Feldekova entschied sich für einen anderen Weg. Nach ihrem Journalismusstudium lebte sie mit ihrem Mann zusammen in Prag und Bratislava, arbeitete als Redakteurin, Drehbuchautorin und Dramaturgin und widmete sich ihren 5 Kindern. Bekannt wurde sie besonders durch ihre treffenden Kommentare in der Sendung 7, in der sie mit ihren Kollegen das aktuelle Geschehen der vergangenen 7 Wochentage auf oft humorvolle Weise kommentierte. Trotz schwerer Krankheit in den letzten Jahren verlor sie, ihrer Familie zufolge, weder ihren markanten Humor noch Optimismus und hoffte sehr auf eine Rückkehr zum Publikum, das sie nun schmerzlich vermissen wird. Vor unserem nächsten Beitrag haben wir nun wieder eine musikalische Pause. Musikredakteur František Strempek hat dafür wieder einen typischen slowakischen Weihnachtshit ausgewählt. Er stammt von der Band Tublatanka und heißt Poďme bratia do Betlehema, also Brüder, lasst uns nach Bethlehem ziehen.
Poďme bratia do Betlehema, didlaj, 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 da. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem bati. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem bati. Poďme bratia, poďme spolu, didlaj, 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 da. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem bati. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem bati.
Unter der Lupe.
Eine Haushaltskonsolidierung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, um ein Haushaltsdefizit abzubauen und oder die Verschuldung einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu reduzieren. Das geschieht durch eine Kombination aus Ausgabenkürzungen und Einnahmesteigerungen und soll dabei helfen, die Schuldenspirale zu durchbrechen. Soweit die Definition. Die aktuelle slowakische Regierung hat seit ihrem Amtsantritt 2023 bereits 3 Konsolidierungspakete beschlossen. Die ersten beiden sollten dem Staat durch insgesamt 35 Maßnahmen fast 5 Milliarden Euro einbringen. Da das immer noch nicht den gewünschten Effekt zeigte, stellte Finanzminister Ladislav Kamenický im September dieses Jahres ein drittes Paket mit weiteren 22 Maßnahmen vor, um fast 3 Milliarden Euro einzusparen. Trotz großer Wogen des Widerstands von Opposition, Arbeitgebern und Gewerkschaften wurde auch dieses Maßnahmenpaket in kürzester Zeit fast unverändert im Parlament beschlossen. Nach dem medialen Kreuzfeuer rund um die Konsolidierung wollten wir nun eine unabhängige Expertenmeinung zu diesem Thema einholen. Martin Hutzowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wirtschaftsinstitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und unterrichtet außerdem an der Wirtschaftsuniversität Bratislava. Deshalb fragten wir ihn im Rahmen eines populärwissenschaftlichen Vortrags der Akademie zum Thema Konsolidierung, wo werden die Milliarden verloren und gefunden, was er als Wirtschaftswissenschaftler vom dritten Konsolidierungspaket der jetzigen Regierung hält.
Man fährt in der Tradition fort, den überwiegenden Teil der Maßnahmen auf der Seite der Einnahmen zu realisieren. Einerseits ist das verständlich, weil sich das relativ schnell durchziehen lässt. Andererseits gefährden solche Maßnahmen das künftige Wirtschaftswachstum. Dadurch erschweren sie eigentlich eine künftige Konsolidierung, da sie nicht gerade Voraussetzungen für einen dramatischen Ausstieg aus den Schulden schaffen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass auch unsere Haupthandelspartner aktuell nicht sehr erfolgreich sind. Das macht eine Konsolidierung natürlich noch schwieriger. Wir können uns also nicht auf die äußeren Faktoren verlassen, die historisch wichtig waren.
Die aktuelle Entwicklung ist also nicht nur der Situation im Land geschuldet, sondern auch äußeren Faktoren wie der Wirtschaftsentwicklung weltweit. Aufgabe der Regierung ist es nun, die öffentlichen Finanzen im Zaum zu halten und dafür den besten Weg zu finden. Wie Martin Hutzowski erklärt, haben auch eigene Studien des Finanzministeriums gezeigt, dass eine Einnahmesteigerung der schlechteste Weg der Konsolidierung ist. Deshalb hält er es für positiv, dass diesmal 1,3 Milliarden bei Ministerien und Behörden eingespart werden sollen, auch wenn da noch kein genauer Plan bekannt ist.
Wir müssen noch 3 und mehr Prozent des Bruttoinlandsprodukts einsparen. Die Mittel auf der Seite der Haushaltseinnahmen sind dabei bereits relativ erschöpft. Deshalb sollte sich der Staat diesmal mehr auf Audits und Analysen dazu fokussieren, wo er bei den Ausgaben sparen kann. Zudem sollte er sich auf Möglichkeiten grundlegender Änderungen und Reformen vorbereiten, die damit zusammenhängen. Bei den Einnahmen ist es nämlich relativ einfach. Das Sparen bei den Ausgaben ist dagegen wesentlich schwieriger, sowohl zeitlich als auch in der Vorbereitung.
Kürzungen beim Arbeitslosengeld, die Abschaffung arbeitsfreier Tage, höhere Mehrwertsteuersätze bei ausgewählten Lebensmitteln wie auch höhere Sozialabgaben für Selbstständige sind für viele Menschen schmerzhafte Einschnitte und deshalb wollen sie wissen, ob die dritte Konsolidierungsrunde der Regierung die Schulden in den Griff bekommt.
Die dritte Runde wird nicht die letzte sein. Auch in den kommenden Jahren erwarten uns weitere Konsolidierungen. Und zwar genau aus dem Grund, weil die Gestaltung der öffentlichen Finanzen bereits seit dem Jahr 2023 so aussieht, dass sich das Wachstum des Haushaltsdefizits ohne Konsolidierung weiter fortgesetzt hätte. Wie erfolgreich die bisherigen Schritte waren, sehen wir daran, dass sich das Defizit stabilisiert hat. Wir bräuchten aber vor allem eine Defizitsenkung, was bisher nicht gelungen ist. Und was noch schlimmer ist, die wirtschaftliche Aktivität wurde untergraben und damit auch die Voraussetzungen dafür, dass es in Zukunft einfacher werden könnte.
Das stimmt auch mit den Prognosen des Rats für Haushaltsverantwortung in der Slowakei überein, der erklärt hatte, dass das von der Regierung anhand der Konsolidierung geplante Haushaltsdefizit in Höhe von 4,1% des Bruttoinlandsprodukts unrealistisch ist. Zudem befürchtet dieser Rat, dass ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen die Verschuldung weiterhin ansteigt. Laut Martin Hutzowski ist es somit fraglich, ob man im Moment überhaupt von einer richtigen Konsolidierung per Definition sprechen kann.
Das ist eine der Möglichkeiten zur Messung der Konsolidierung. Dadurch, dass die Gestaltung des Systems anfangs sehr ungünstig war, ist es schwer, das Steuer herumzureißen und auf den richtigen Kurs zu gelangen. Es werden Schritte in mehrere Richtungen unternommen und es dauert, bis die Parameter einer Konsolidierung erreicht werden. Da wir aber noch nicht am Ende angelangt sind, können wir sie auch nicht bewerten.
Konsolidierungen und Sparmaßnahmen rufen im Allgemeinen immer negative Reaktionen bei der Öffentlichkeit hervor, egal wie notwendig oder erfolgsversprechend sie sind. Wie Martin Hutzowski am Beispiel anderer Länder erklärte, können große Einschnitte oder auch eine Verschuldung vorteilhaft die Einleitung zu Erfolgsgeschichten sein und den Ländern Wohlstand bringen. Was sieht er in der aktuellen Konsolidierung in der Slowakei als positiv an?
Sicher kann man da auch einige positive Dinge finden, auch wenn diejenigen, die davon betroffen sind, nicht begeistert sein werden. Doch vielleicht werden gerade die Maßnahmen, die die Selbstständigen in der Slowakei betreffen und sehr unpopulär sind, die Motivation für eine Scheinselbstständigkeit beeinflussen. Dieses Phänomen hat nämlich in der Slowakei ziemlich überhand genommen. Die eingeführten Pflichtabgaben und ihre Erhöhung werden also teilweise dazu beitragen, solche Scheinselbstständigkeiten aufzudecken und die Leute davon abzubringen. Andererseits ist das natürlich eine weitere Belastung für alle ehrlichen Selbstständigen. Die werden aber diesmal zum ersten Mal von der Konsolidierung betroffen sein, denn die vorherigen Runden hatten ja Firmen und Arbeitnehmer ereilt.
Was eventuelle Einsparungen bei den Staatsausgaben angeht, so sieht Martin Hutzowski da noch Reserven, etwa bei den Vermögenssteuern, die in der Slowakei im Vergleich zum westlichen Ausland seinen Worten nach schon fast lächerlich niedrig sind. Eine Möglichkeit für eine wesentliche Ausgabensenkung wäre seiner Ansicht nach aber auch eine Kürzung der gesetzlichen Elternzeit hier in der Slowakei von 3 auf 2 Jahre.
Tatsächlich gehören wir zu den Ländern, in denen die Elternzeit zu den längsten weltweit gehört. Dazu kommt, dass die Untersuchung der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten bei Kindern gezeigt hat, dass das dritte Jahr der Elternzeit die weitere Entwicklung nicht mehr wesentlich beeinflusst. Sollte man also künftig dazu übergehen, die Elternzeit um 1 Jahr auf 2 Jahre zu verkürzen, würde dies keinen Einfluss auf die Kinder haben. Andererseits brächte dies viel Positives im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Frauen, einer Produktivitätssteigerung und einer Steuerung der Beschäftigungszahlen insgesamt. Und das wäre sicher ein willkommenes Phänomen, insbesondere bei so einer Konsolidierung.
Auch das wäre sicher bei den Wählern ein unpopulärer Schritt. Zudem würde er sich nicht sofort im Staatshaushalt bemerkbar machen, da zunächst Krippenplätze oder auch angemessene Arbeitszeiten für Mütter geschaffen werden müssten. Doch wie Martin Huzovsky vom Wirtschaftsinstitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften betont, sollte eine Konsolidierung Grundlagen für ein langfristiges Wachstum schaffen. Solche Maßnahmen wären zwar nicht zeitnah sichtbar, würden aber die Aussicht auf eine bessere Zukunft bieten. Eins ist sicher, beim aktuellen Schuldenwachstum sind Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, ganz unabhängig davon, wer das Land regiert. Auch wenn Schulden nicht zwingend etwas Schlechtes sein müssen und unter Umständen sogar nützlich sein können, ist die Schuldenspirale erst einmal außer Kontrolle, kann hier ganz schnell ein Griechenland-Szenario folgen. Und das wünscht sich wirklich niemand. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Tonmeister Abdul Arut und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia.
Čistý vzduch, život a smrť v dualite, nech si každý vyberiete. Umíš tancovať, zpívať, tvořiť a hrát, každý deň svoj môžeš slaviť a také ho promarniť. Môžeš tancovať, zpievať, tvoriť a hrať, každý svoj máš do daru, tak v ňom nestrácaj paru. Život plynie rýchlo na svojich nohách, spomaliť dá sa v objatí. Krása.
Sneseš všechno, i největší náklad, tak zahoď ty strachy, přijde ráj, pominou krachy.
Umíš tancovat, zpívat, vložit a hrát, každý den svůj můžeš slavit a také ho promarnit. Můžeš tancovat, zpívat, tvoriť a hrať. Každý deň svoj máš do daru, tak v ňom nestrácaj paru.
Volá, kráčaj po nej, pustí, pomôže znovu dýchať. ma ťa o to prosí.
Umíš tancovať, spívať, tvořiť a hrát.